Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten-Lounge. Ich bin Fritz, ich bin natürlich wieder nicht alleine unterwegs. Ich bin wieder im Loop mit meinem Kollegen
Christian, wie immer auch mit an Bord.
Jawohl, ich freue mich. Und heute, Christian, wollen wir mal darüber sprechen. Wir hatten in der vorletzten Folge, haben wir mit dem Uwe Rahmert gesprochen über Flugtage und Flugshows. Mhm. Und heute wollen wir mal so ein bisschen das Thema Kunstflug en Detail besprechen. Und dazu haben wir wieder jemanden gefunden, der mit uns Interview macht.
Ja, genau. Gut anknüpfend eigentlich, wie du schon gesagt hast, an die vorletzte Sendung, das Thema Kunstflug mal beleuchten, was vielleicht auch für viele Privatpiloten schon mal so eine Idee wert war, aber die allermeisten es wahrscheinlich noch nicht gemacht haben. Und vielleicht kann das heute ja auch nochmal ein Anlass sein, für den einen oder anderen sich mit der Thematik ein bisschen zu beschäftigen. Und wir wollen da heute mal so ein bisschen Details liefern. Deswegen haben wir uns den Uli Pade eingeladen. Wir glauben, dass der da ziemlich kompetent ist, uns ein bisschen was zu erzählen. Und Uli, stell dich doch einfach mal persönlich vor, was du so machst, was dein fliegerischer Background ist und inwieweit die Fliegerei auf welchen Ebenen so dein Leben besteht.
Ja, hallo an euch beide. Vielen Dank für die Einladung, dass ihr mich hier zu Wort kommen lasst sozusagen. Ich fliege schon relativ lange, seit 1980, und habe dann in der frühen Zeit auch den Kunstflug entdeckt, auch für mich entdeckt, und mache Motorkunstflug wettbewerbsmäßig seit 1989. Also das war mein erster Wettbewerb. Und beruflich fliege ich bei einer Airline als Berufspilot und widme mich eben in meiner Freizeit dem Hobby Motorkunstflug.
Okay, und was fliegst du privat? Ich glaube, beruflich ist es ziemlich groß, was du fliegst, glaube ich.
Ja, beruflich fliege ich eine 747 und privat habe ich inzwischen eine Elsbach 300. Das ist ein Flugzeug so ähnlich wie eine Extra. Extra ist etwas bekannter als Modell. Genau. Aber ich habe schon viele andere Muster geflogen. Ich habe auf einer Zlin 226 angefangen, hatte dann eine Pitts S1S und dann eine Pitts S1T. Da wurden die Flugzeuge immer teurer, die Haltergemeinschaft immer größer, von zwei Leuten dann auf drei, eine Extra 230, dann zu dritt eine Extra 300S. Und dann irgendwann habe ich diese Elsbach 300 mir zugelegt.
Dein Weg in die Fliegerei, war der von Anfang an straight Richtung Berufspilot oder warst du erst Privatpilot und hast das dann zum Beruf gemacht oder kam das private Fliegen, insbesondere das Kunstfliegen im Nachgang nach der beruflichen Orientierung?
Die berufliche Orientierung war im Vordergrund oder als erstes da. Die Privatfliegerei kam für mich dann im Nachhinein.
Okay. Ja. Thema Kunstflug. Was muss ich machen, wenn ich Kunstflieger werden will? Was ist der Weg? Was sind die Voraussetzungen? Und wie läuft das Ganze?
Ja, zunächst braucht man einen Flugschein für Motorflugzeuge. Und wenn man dann 30 Stunden geflogen hat, kann man eine Ausbildung zusätzlich machen, die einem erlaubt, Aerobatic zu fliegen, also Kunstflug zu fliegen. Und die Kunstflugausbildung selbst beinhaltet einen Theorieteil und 5 Stunden Flugtraining. Man muss dazu sagen, die meisten Kunstflugzeuge sind Spornradflugzeuge, die meisten. Und da sollte man also vorher auch eine Spornrad-Einweisung haben oder auch ein wenig Erfahrung auf Spornradflugzeugen.
Und also erstmal irgendwie so ein bisschen Piper Cup oder sowas.
Sowas, genau. Ja. Das hilft dann schon. Und damit fängt das lange Thema Kunstflug an, weil es letztendlich nie aufhört. Es gibt quasi aus meiner Sicht so gut wie nie den perfekten Flug. Du versuchst also immer dran zu arbeiten, die Sache noch zu verbessern, zu verfeinern. Und das ist dann ein schöner, langer Weg, sage ich mal.
Okay, ist das denn so, dass dann jemand unten steht und sagt, der Looping war jetzt noch nicht so gut? Oder spürst du das selber, wenn du im Flieger drin sitzt und den Looping fliegst, dass du sagst, ah, der kann ein bisschen runder werden?
Ja, genau, das ist teils. Gerade beim Looping ist ein gutes Beispiel. Da ist es sehr hilfreich, wenn jemand unten steht, um eben zu beurteilen, dass er rund ist. Einige Figuren trainiert man alleine, um die Figurenabfolge parat zu haben, in der Geschwindigkeit, in der Präzision, wie man es haben will. Und ein Teil ist dann wichtig von unten mit dem Partner, der da mitfliegt, der da mitmacht den Sport letztendlich, sich da ja auch dann reinarbeitet, wie das ausschauen muss. Und das dann, der Beurteil ist dann von unten. Ein Beispiel sind dieser Looping, der rund sein soll. Das sieht von innen am Anfang dann nicht rund aus, obwohl es von außen rund ist, weil halt die Belastung sich jeweils ändert. Oder auch auf einer Linie, sagen wir mal eine senkrechte Linie nach oben, da soll eine Rolle platziert sein und die Rolle soll nur genau in der Mitte der Linie sein. Und das ist auch eben auch sehr gut von unten zu beurteilen. Am Anfang sehr schwierig von innen zu beurteilen, weil man natürlich, wenn man senkrecht nach oben fliegt, ist man unten schneller. Nach der Rolle wird man oben immer langsamer. Aber die Strecken sollen gleich sein. Das ist die Schwierigkeit. Und dazu ist der Beobachter von unten sehr wichtig.
Ich möchte noch mal einen Schritt kurz zurück vielleicht, um unseren Hörern auch noch mal so ein bisschen das Verständnis zu geben. Du hast gesagt, ich brauche als Grundvoraussetzung ein PPLA. Mhm. Ich brauche 30 Stunden Flugerfahrung nach Scheinerhalt, wie man so schön sagt. Und dann kann ich, einen entsprechenden, eine Kunstflugausbildung beginnen, die mindestens 5 Stunden vorsieht, Praxis und einen Theorieteil.
Ja.
Okay. Das finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich überschaubar, für das, was man da so in meiner Vorstellung dann lernt. Aber das ist dann wahrscheinlich auch, wie gesagt, Mindeststundenzahl und auch Ermessenssache dann nachher. Aber was realistisch gesehen, wenn ich das dann wirklich auch betreiben will, was kommt dann? Also der Aufwand, der dann eigentlich entsteht, um das wirklich auch sicher, also vor allen Dingen auch erstmal sicher, das ist, wäre jetzt für mich das Erste. Also das eine ist ja das Können und das saubere Fliegen, hatten wir gerade schon so im Ansatz. Und das andere ist ja wirklich das sichere Fliegen erstmal. Mhm. Wie muss ich mir sowas vorstellen, ich sag mal, um ein sicherer Kunstflieger zu werden, um da reinzukommen? Und halt auch vielleicht im Anschluss noch die Frage, gibt es da auch irgendwelche Mindestflugzeiten, Limits, zeitliche Begrenzungen, Checkflüge, so wie wir das aus anderen Bereichen der Fliegerei ja auch haben, Stichwort 90-Tage-Regel und solche Sachen. Das würde ich vielleicht ganz gern nochmal wissen.
Ja, also deshalb habe ich vorhin gesagt, nach dem Flug, nach der Ausbildung zum Kunstflug, beginnt der lange Weg des Kunstfluges. Das ist gut, dass du darauf nochmal zu sprechen kommst. Man hat nach Erhalt des Kunstflugscheins, kann man die einfachsten Figuren fliegen.
Und, also Looping-Rolle.
Looping-Rolle, Aufschwung, Abschwung, Rolle links, Rolle rechts, aber mehr ist es nicht.
Also und es kein sind also Trudeln, quasi nix.
Die Figuren, bitte?
Kein Trudeln, kein.
Trudeln ist auch dabei in der Ausbildung, ja, ja. Okay. Aber keine weiteren Figuren. Und das würde reichen, um, sagen wir mal, im Wettbewerbskunstflug in der einfachsten Klasse, der Sportsman-Klasse, in der untersten Klasse, selbst da müsste man noch einige Figuren dazunehmen, um da mitzufliegen. Also man hat, sagen wir mal, eine Grundlage, auf der man dann aufbauen kann. Und da kann man dann eben, wenn man in den Wettbewerbskunstflug geht, sich weiterentwickeln und immer zu weiteren Schwierigkeitsgraden kommen, wenn man das will. Man kann natürlich auch bei den einfachen Sachen bleiben, die eben auch wunderschön sind im Fliegen. Das hängt natürlich auch ab von dem Flugzeug, das man hat. Ne? Es gibt natürlich Flugzeuge, die haben sind leistungsstärker. Da kann man in höheren Klassen fliegen. Da sind die Leistungsanforderungen an Mensch, aber auch vor allen Dingen an die Maschine größer. Aber es gibt auch Leute, die halt eben mit so einer Citapria fliegen und fröhlich da ihren Looping fliegen, ihr Röllchen und glücklich sind. Und das dann sauber hinzukriegen, ist auch eine schöne Aufgabe.
Cessna 152 Aerobat oder so?
Selbst die könnte man in Sportsman fliegen, wenn man es sauber fliegt. Ja, genau.
Okay.
Ja. Das heißt, da muss ich also mir da, das... Entschuldigung. Ja. da muss ich mir das jetzt so vorstellen, du hast die Lizenz erworben damals, du hast die Grundfiguren geübt, bis du dich sicher gefühlt hast und hast dann irgendwann den Punkt erreicht, dass du gesagt hast, jetzt mache ich ein bisschen mehr. Kann man das so sagen?
Ja, irgendwann kommt dann der Sportsgeist da rein, ne? Also der.
Genau. Also wenn man will, kommt der Sportsgeist da rein, dass man sagt, komm, also ich mache das jetzt wirklich als Sport und gehe zu Wettbewerben. Das hat ein bisschen den Vorteil, man setzt sich so ein Ziel, weil, sagen wir mal, dann im Sommer, im Herbst irgendwann eben die Meisterschaft ist, wo man dann drauf hinarbeitet und sieht, dass man sich so einen Zeitplan macht, wann man welche Sachen trainieren will und dass man eben bis zur Meisterschaft alle geforderten Figuren so weit drauf hat oder auch Abfolgen drauf hat. Und das ist dann quasi so ein Weg, der einem da so ein bisschen vorgegeben wird, dass die ganze Sache so ein bisschen Stil und Form kriegt. Man hat zusätzlich noch den Vorteil, wenn man eben dann zum Wettbewerb geht, man hat beim Wettbewerb durch die Benotung der Schiedsrichter das Feedback von außen, wie war es denn nun? Ne? Also es ist nicht nur so, man fliegt an seinem Platz, ist am Platz der Local Hero, der den tollsten Looping fliegt. Nein, man hat auch zusätzlich die Bewertung von den Schiedsrichtern, okay, es war jetzt nur wirklich gut oder da und da hätte was verbessert werden müssen. Ne?
Das habe ich in Vorbereitung auf diese Sendung, habe ich so ein bisschen ein paar Seiten abgesurft, German Aerobatics, und ja. Da stand so ein bisschen was zur Geschichte des Kunstflugs und da stand genau das auch drin, also dass es irgendwann mal darum ging, früher haben die, ja ich sag mal, die harten Jungs das auf der Wiese vor der Stadt gemacht. Und ja. Irgendwann, da haben sie es im Grunde für sich gemacht und für den eigenen Fame, sag ich mal. Und irgendwann ja. kam dann halt eben dieser technische Wettbewerbsaspekt dazu, wo man dann im Grunde für die Punktrichter geflogen ist. Ne? Und dann, genau. wo dann im Grunde auch Leistung dann messbar und vergleichbar wurde halt. Ne?
Ja, genau. Ja. Und man wird jetzt vielleicht, genau ist die Entwicklung, die du gesagt hast. Und ich würde jetzt vielleicht aber noch dazu noch ergänzen, man fliegt es nicht für die Punktrichter, man fliegt es eigentlich für sich selbst. Weißt du? Du fliegst für dich, um wirklich zu, und du hast das Feedback von den Punktrichtern, zu sagen, okay, die haben das jetzt so und so gesehen. Ja? Und du fliegst für dich, um die Sache zu optimieren. Also eigentlich ist man sein eigener größter Gegner im Wettbewerb und nicht der Mitbewerber. Weißt du? Weil jeder versucht, sein Bestes an dem Tag abzurufen. Gut, und danach ist halt dann einer auf dem ersten Platz und einer auf dem zweiten. Das ist dann normales Wettbewerbsgeschehen. Ne? Ja. Aber man fliegt eigentlich für den eigenen Ansporn, so will ich es mal sagen. Ne?
Wir kommen ja gleich auch noch ein bisschen mehr im Detail, auch zum Thema Wettbewerbe. Bevor wir so die Basics vom Kunstflug vielleicht verlassen, wie würdest du das bewerten oder was ist so deine Erfahrung in all den Jahren, wenn ich jetzt als normaler Privatpilot, also auch ich habe ja im Moment keine Kunstflugberechtigung, würdest du sagen, mach das einfach mal, weil es dich fliegerisch sowieso ein Stück weit nach vorne bringt, Stichwort Grenzzustände, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ein Flugzeug in bestimmten Situationen reagiert, die in dem normalen Alltag eines Privatpiloten ja eigentlich so nicht vorgesehen sind, unabhängig davon, ob ich vielleicht das nachher dann auch weiterverfolge oder nicht?
Genau das würde ich so sehen, ja. Das ist einfach den fliegerischen Tellerrand erweitert an Erfahrung, den man hat. Ob man jetzt sich am Rande des Tellerrands dann immer bewegt oder in der Mitte, ist egal, aber man hat einmal den Rand weiter nach außen betreten und sieht da, dass man eben auch trittfest sein kann und verliert damit auch die Scheu vor der Materie an sich. Oder im Gegenzug, man erhält sich auch die Achtung vor der Sache. Ja. Und damit hat man eben einfach einen größeren Erfahrungsschatz, den man dann in irgendwelchen Situationen anbringen kann. Ich hatte in meiner Flugschulzeit die Erfahrung so von Lehrern, die eben sich dieses Gebietes nicht so angenommen hatten. Und die sagten, Trudeln ist also ganz gefährlich. Und wenn man in Flachtrudeln kommt, da gibt's keinen Weg mehr raus. Ja? Ja. Das stimmt aber nicht. Also auch das ist ausleitbar. Und wenn man eben diese Erfahrung hat und kennt die Grenzen, weiß man erstens mal genauer, welche Bereiche man in der Fliegerei tunlichst meiden sollte. Ne? Entsprechend, wenn gerade das Flugzeug dafür nicht ausgelegt ist. Beziehungsweise auf der anderen Seite, wenn einem eben durch eine Turbulenz man in eine Situation kommt, ist man länger handlungsfähig von sich selbst, weil man weiß, Mensch, ich kann eben da auch wieder raussteuern und normal weiterfliegen. Also die Vorteile sehe ich, wenn man eben diesen Kunstflugschein macht.
Das ist interessant. Mhm. Der Chris Tucker, der ist ja in der Kunstflugszene sehr bekannt. Der hat in einem Interview hat er mal gesagt, er war früher ein sehr ängstlicher Pilot. Er hat sich nicht getraut mit normalen Maschinen, nenne ich sie jetzt mal wie Beach, Bonanza etc. und Co., diese Steilkurven zu fliegen. Dann hat er diese Kunstflugausbildung gemacht und da hat er dann auch gelernt, diese Flugzustände zu überwinden und dann eben über den Tellerrand zu schauen, das, was du gerade gesagt hast. Ja, und wenn man dem dann, glaube ich, in so ein paar YouTube-Videos zuguckt, nach der ersten Rolle ist mir da schon anders geworden. Ne? Also der ist ja mit der Pitz, das ist ja irgendwie so sein Favorite. Damit springt er ja ganz wild da am Himmel rum. Ne?
Ja, es ist genau der Weg, wo man eben noch weitere Dinge, also weiter beschreiten kann, wenn man will, in der Kunstfliegerei, eben zu komplexeren Figuren. Aber man muss es nicht. Ne? Also es gibt auch, es macht also wundersamen Spaß mit einem Kunstflugzeug, was von der Performance her nicht so toll ist, mit einer im Vergleich zu heutigen Hochleistungsflugzeugen, sagen wir mal mit so einer Zlin 226, was mein erster Flieger war, damit eine schöne, saubere Rolle zu fliegen, das macht unheimlichen Spaß. Und es ist einfach eine tolle Sache, wenn sich das dann exakt auf dem Strich so rumdreht. Das ist die Freude an der Bewegung. Das gilt für die einfachere Bewegung, sage ich jetzt mal, im Motorkunstflug, die eine Rolle, ein Looping, bis zu diesen komplizierteren, viele Rollen hintereinander oder gerissene Rollen oder eine komplizierte Abfolge von Figuren. Beides hat für mich die Schönheit der Bewegung und die dabei Spaß macht.
Sag mal, wenn ich jetzt schon durchaus relativ erfahrener Privatpilot bin, aber mich in der Regel eher nicht in Grenzzuständen bewege, vertrage ich das eigentlich?
Ja, am Anfang ist es eine Gewöhnungssache. Das Vertragen ist immer das berühmte Ding, wenn die Leute sagen, mir wird schlecht. Ne? Genau.
Ich wollte es nämlich gerade sagen, das dauert nicht lange, Christian.
Das ist eigentlich eine Sache, die ist ganz einfach. Ein Teil ist Gewöhnungssache dabei, aber eigentlich ist es ganz einfach. Das Gehirn bekommt zwei Informationen. Eine Information vom Ohr, von den Beschleunigungsmessern, die der Mensch hat im Ohr, und die andere Information kommt vom Auge. Und wenn jetzt diese beiden Informationen nicht übereinstimmen, dann wird es einem in Sekunden schlecht. Wenn die Informationen aber übereinstimmen, dann sagt das Gehirn, ja, alles okay, wunderbar. Also wir fliegen jetzt mal als Beispiel eine Rolle. Und wenn ich jetzt eine Rolle fliege, dann sagt mein Ohr, oh, jetzt stehe ich links senkrecht, jetzt bin ich auf dem Rücken, jetzt bin ich wieder grad. Und wenn ich dann, sagen wir mal, am Anfang noch ein bisschen ängstlich bin und gucke in das Flugzeug rein, gucke auf meinen Knüppel, gucke auf mein Instrumentenbrett, dann sagt mein Auge, nee, du stehst nicht, senkrecht, du bist nicht auf dem Rücken. Das ist eigentlich alles wie immer. Und dein Ohr sagt aber, nee, halte mal, hier ist gerade alles anders. Und dann kannst du ja in Sekunden schlecht werden. Wenn du aber im Gegensatz dazu nach draußen schaust, am Horizont, dann siehst du, wie du bei einer Rolle linksrum erst eine Linksmesserlage hast, du siehst, dass du auf dem Rücken liegst, dann hast du eine Rechtsmesserlage und dann bist du wieder gerade. Sagt dein Ohr, gibt dir diese Information und dein Gehirn sagt die gleiche Information und dann ist alles gut, dann wird es ja nicht schlecht.
Okay.
Ein bisschen Gewöhnung ist dabei, muss man auch sagen, ja. Und um das zu unterstreichen, man hat den gleichen Fall auf dem Meer, wenn schlechtes Wetter ist. Da wird es den Leuten auch sehr schnell schlecht. bei schlechtem Wetter hat man auf dem Meer das Phänomen, dass die Wolken dann, dadurch, dass man das bis an den Horizont geht, das ist eine graue Wand. Du siehst keinen Horizont mehr bei richtig Regenwetter oder tiefen Wolken, ganz tiefen Wolken. Und wenn du dann so eine Dünung hast, wo quasi die so leichter Wellengang, Dünung, wo so also in langwelligen Frequenzen bewegt sich das Meer, dann sagt dein Ohr ständig, oh, irgendwelche Beschleunigungen und dein Auge sagt, nee, das ist gar nichts, ich sehe nur eine graue Wand und den Leuten wird allen schlecht. Ja? Ja. Das ist der gleiche Effekt. Ein bisschen Gewöhnung ist dabei, das will ich auch nicht sagen. Also will ich dazu sagen, wenn man also häufig genug in der Situation ist, dann könnte ich auch im Kunstflugzeug mal nach innen gucken und dann wird man auch nicht gleich schlecht. Ne? Also da hat sich dann das Gehirn irgendwie dran gewöhnt.
Ja, weil ich denke, du wirst ja auch mal einen gewissen scannenden Blick auf ein Fahrtmesser und so haben müssen für bestimmte Dinge.
Ja.
Das muss ja dann doch auch noch möglich sein. Ne?
Ja, wie gesagt, also mit der Gewöhnung ist auch das dann, ich sag mal so, die Software im Hirn adaptiert es dann und sagt dann, jo.
Das ist dann eben genau der Gewöhnungspart, ja. Okay.
Ja, genau.
Ja. Uli, du bist für die Nationalmannschaft Kunstflug geflogen. Wie bist du denn dahin gekommen?
Ja.
Wie macht man das?
Naja, also auf der lange Weg, den ich angefangen hatte, war dann eben über untere Klassen eben immer höher. Also heutzutage gibt es 4 Klassen, das war früher noch anders eingeteilt, aber heute haben wir Sportsman, Intermediate, Advanced und Unlimited. Und darüber habe ich mich dann eben mit den Jahren in den Klassen weiterentwickelt, bin immer eine Klasse höher gekommen. Und für Unlimited war ich dann auch in der Nationalmannschaft und bin da einige Male mitgeflogen.
Ja. Okay, und wie muss ich mir denn die Nationalmannschaft vorstellen? Sind das 4 Flieger mit 4 Flugzeugen oder sind das 8 Leute mit 8 Fliegern? Wie viel seid ihr da?
Ja, also in Deutschland ist die Szene nicht so groß. Die ist, sagen wir mal, in Amerika viel, viel größer oder in Russland oder in Frankreich ist die Szene viel größer. Von denen, die in der obersten Klasse Kunstflug machen, das sind in Deutschland vielleicht 10 Leute, 15 Leute, kommt immer gerade darauf an, wie so die Zeiten sind. Und zum Wettbewerb, internationalen Wettbewerb, dürfen dann bei einer Weltmeisterschaft 5 Männer, 5 Frauen mitgehen und bei einer Europameisterschaft 4 Männer und 4 Frauen. Und da ist dann eben, wenn, sagen wir mal, in der im Moment aktuell 10 Leute Unlimited fliegen, dürfen dann eben bei einer Europameisterschaft 4 Mann mitgehen. Ne? Und dann nimmt man dann halt dann von der Deutschen die besten 4. Ne? Und weltweit oder europaweit, wenn man so vergleicht, ist es so, dass die Russen früher, also ich sag mal berufsmäßig trainiert haben, weil es vom Staat eben eingerichtet war. In Frankreich heutzutage auch noch sehr stark über Armée de l'Air berufsmäßig geflogen wird. Also ein Teil von denen sind bei der Armée de l'Air, ein Teil nicht. Also da fliegt man quasi als Amateur gegen Profis an. So ist der Unterschied zu sehen. Ne? Und in Amerika ist halt die Menge an Fliegern, es sind ja viel mehr und viel mehr Leute, die es auch intensiv betreiben, aber die sind eben auch, da sind keine Profis dabei, so wie bei den Franzosen und bei den Russen, aber auch sehr gute Piloten, weil da auch viele gibt, die da sehr intensiv drin fliegen. Ne? Ja. Ja, und da ist man mir ist immer so gegangen, beim internationalen Wettbewerb, wenn man da so einen Mittelplatz hatte, wenn da sind dann so 80 Teilnehmer bei einer Weltmeisterschaft oder 60 bei einer Europameisterschaft, dann war man schon tapfer dabei, sage ich so. Ne?
Okay.
Also für mich persönlich ging das jetzt so.
Wie muss man sich denn generell so einen Trainingstag der Nationalmannschaft vorstellen? Also 2. Mai, die Sonne scheint und am 1. Mai hat dann der Trainer angerufen beim Uli und hat gesagt, so morgen früh 7 Uhr ziehen wir das Flugzeug aus dem Hangar und dann geht's von 8 bis um 16 Uhr an den Himmel. Oder ist das jetzt...
Ach okay. nee, so nicht. Oder? Das wäre zu... Also von 8 bis 16 Uhr wäre zu lange.
Pause, ne? Mit Mittagessen.
Und
mit Mittagessen dazwischen.
Achso, mit Mittagessen, ja. Nee, also ein Trainingsflug, der geht 10 Minuten, 15 Minuten, länger nicht. Ne? Und wenn man Unlimited fliegt oder auch bei Advanced ist es auch noch so, da macht man also maximal 3 Flüge am Tag. Also 3 Flüge à 10, 15 Minuten, mehr ist es nicht. Das ist anstrengend genug. Und also man kann sich jetzt nicht so vorstellen, dass die Nationalmannschaft, sagen wir mal, konstant irgendwo sitzt. Das sind ja alles Individualsportler, die über ganz Deutschland verteilt sind. Also da ist dann eben jeder an irgendeinem Flugplatz. Wenn eben in der Haltergemeinschaft die Leute fliegen, dann sind sie schon zu zweit, ne, oder zu dritt, wie halt die Haltergemeinschaft ist. Dann trainieren die da zusammen, wenn sie sich verabredet haben. Man hat sich einen Trainer dazu bestellt. Das könnte natürlich auch sein. Oder passiert dann auch, dass man, sagen wir mal, eine Woche lang an irgendeinen Flugplatz geht und dann mit 3 bis 4 Leuten trainiert. Und der eine Trainer eben immer unten steht und dann seine Kommentare gibt. Aber das ist eher so, das eine Trainingslager oder ein Trainingslager, was man durchführt, von dem man dann vielleicht, wenn man in der Nationalmannschaft ist, 2, 3 im Jahr macht. Und das andere Training ist dann eher alleine am Flugplatz oder eben, wenn man jemanden hat, okay, der unten steht, dann zu zweit. Ne?
Ja, ich hatte das, wollte ich eben eigentlich auch schon fragen. Also das sind ja im Grunde, du hast es gerade eben gesagt, es sind Individualsportler. Das heißt, jeder macht im Grunde erstmal so für sich sein Ding. Und oben drüber ist so eine Art virtuelle Klammer, die dann daraus eine Nationalmannschaft macht quasi. Und das füttert man dann oder untermauert man dann mit eben mit diesen Trainingslagern, die du gerade genannt hast. So muss man sich das dann wahrscheinlich vorstellen.
Genau. Ja. Ja. Ich glaube, das kannst du dir vorstellen wie ein Sprinter. Der trainiert ja auch für sich alleine, ne? Und wenn der dann aber auch mit der Mannschaft zur Olympiade geht, ja gut, dann gehen natürlich, sagen wir mal, 3, 4 deutsche Sprinter zu einer Olympiade. Aber vorher trainiert hat er auch jeder für sich alleine, ne? Weil der den eigentlichen Wettbewerbsflug, der ist ja ein Individualflug. Der ist dann kein Mannschaftssport.
Ne? Wird dieser Sport in Deutschland in irgendeiner Weise gefördert?
Also es gibt eine Förderung von Mühlbauer Propeller, die dem deutschen German Aerobatics Club immer mal wieder pro Jahr Spenden zukommen lässt, die dann auch in kleinen Dosen an die Sportler verteilt werden. Aber das macht von den Kosten nur einen Bruchteil aus.
Das kann ich mir vorstellen. Ja.
Also es ist nicht so, dass es, sagen wir mal, der einzelne Sportler da quasi wie fast ein Profisportler arbeiten kann, wie im Rennsport oder im Motorrennsport oder sowas. Davon sind wir weit entfernt. Ja. Oh. Das ist eher in Frankreich so.
Wie, Stichwort Frankreich oder überhaupt mal so der Blick ins Ausland, haben wir eben schon mal kurz angerissen. Wie würdest du das im Moment so einschätzen? Zum einen Deutschlands aktuelle Situation heute, aber auch was ist so die Kunstflugnation heute in der Welt? Oder gibt es Regionen, in denen es sich überproportional stark entwickelt?
Wie vorhin gesagt, Frankreich an erster Stelle würde ich nennen. Russland ist immer noch gut, die leben von einer guten Ausbildungssubstanz von vor Jahren mit einigen Leuten und Amerika auch.
Ja. Aber so, ich sag mal, irgendwie Mittlerer Osten, solche Geschichten, die spielen da keine Rolle, die ja im Moment häufig überall teilweise mitspielen. Nein, das ist nicht so.
Ja.
Also USA hätte ich jetzt zum Beispiel auch so mit aus meiner unwissenden Brille hätte ich auch USA gesagt, so, weil da natürlich die ganze Fliegerszene entsprechend groß ist.
Ja, genau deshalb, ja. In Südamerika gibt es auch einige Kunstflieger und Südafrika gibt es ein paar, in den Ostblockländern auch, aber die große Masse sind eben die 3 genannten, ne?
Also die Russen schießen da richtig Geld rein für ihre...
Früher. Heute ist es auch nicht mehr so. Früher war es so. Und die leben da quasi von der von der Substanz, die sie noch haben mit einigen Leuten.
Ja. Okay. Ja. Könntest du dir eigentlich vorstellen, in der Nationalmannschaft auch mal trainingstechnisch dich zu betätigen?
Ja, weiß ich jetzt nicht. Also trainingstechnisch, mich würde, glaube ich, eher interessieren, Anfänger zu schulen, ne? Die Es gibt einige, die die Trainer machen für die Nationalmannschaft. Ich bin Flight Instructor Aerobatic und kann unterrichten. Man braucht da die Lizenz dafür, man muss also Fluglehrer sein und dazu noch den Fluglehrer Aerobatic erwerben oder haben. Und dann kann man eben diese Anfängerschulung machen, was ich früher auch gemacht habe. Also das würde mich eher interessieren. Ich habe früher auch mal Leute trainiert, aber im Moment eher deshalb auch nicht, weil ich auch, ich bin ja früher Unlimited geflogen und jetzt seit 2 Jahren fliege ich Advanced, also eine Klasse tiefer. Sind die Belastungen nicht mehr so hoch. Also ich sehe mich im Moment da noch als Wettbewerbspilot, der noch nicht in Rennen gegangen ist.
Einer muss das andere
nicht
ausschließen.
Der quasi eher, aber ich habe dann eher so, sagen wir mal, den Anspruch noch da Wettbewerbspilot zu sein und habe aber eben die Anforderungen für mich reduziert, dass es dann halt nicht mehr so anstrengend ist. Weil es ist körperlich anstrengend und zeitlich auch sehr aufwendig, für das Unlimited zu trainieren, und das ist dann halt bei Advanced auch anspruchsvoll, aber nicht ganz so wie bei Unlimited.
Jetzt sind wir ja gerade schon bei diesen Klassen, haben wir schon ein paar Mal genannt. Kannst du mal ganz grob erklären, was so eine Klasse ausmacht und wie sie sich unterscheiden?
Oh, das ist schwierig, so verbal das rüberzubringen. Es gibt also erstmal eins will ich sagen, die oberste Klasse heißt nur Unlimited. Ne? Aber das ist ja bei weitem nicht Unlimited. Also Unlimited heißt ja unbegrenzt. Genau das ist es nicht. Ne? Also da gibt es ja zig Regeln, es ist alles geregelt, wie viele Rollen erlaubt sind, auch in der, also was die Performance des Flugzeuges angeht, wie viele Rollen in der Senkrechten erlaubt sind, wie viel nach unten. Also es ist alles geregelt. Nur die Regeln gehen bei dem Unlimited halt quasi am weitesten. Ne? Also da musst du dann halt die meisten Rollen nach oben fliegen und gerissene Sachen sind in Unlimited dabei bei den Rollen und gestoßene Rollen. Und bei als dieser große Unterschied, bei Advanced gibt es keine gestoßenen Rollen. Und ich kann gleich vielleicht noch darauf eingehen, was da der Unterschied ist. Und das ist eben so eine markante Sache, die im Training relativ viel ausmacht, wenn eben eine Figurenart nicht vorhanden ist. Das ist auf der einen Seite eine Belastungsfrage und eben aber auch eine Performancefrage für das Flugzeug.
Ich wollte nämlich jetzt auch gerade fragen, wenn du jetzt sagst, Rollenbelastung, von wie viel G sprechen wir jetzt, die da auf dich oder generell auf die Piloten einwirken? Wie viel, wo bewegen wir uns da? 5G, 7, 9?
Ja, also ich würde mal sagen, im Trainingsbereich bewegt man sich bei 7G und bei den Eingangsfiguren, gerade im Wettbewerb, sind die Eingangsfiguren, wird dann relativ viel von der Performance her gefordert. Da kommt man schon an die 9G ran. Die Flugzeuge, die dafür in diesen Klassen fliegen können, sind auf 10G zugelassen. Man muss aber dazu sagen, das klingt jetzt sehr viel, also 10G würde das heißen, die Zehnfache des Körpergewichtes wiegt man in dem Fall. Aber diese G-Belastung oder diese hohe G-Belastung, die tritt nur sehr kurzfristig auf. Also das ist nicht zu vergleichen mit, was immer genannt wird, mit Militärflugzeugen, die dann auch Anti-G-Anzüge haben. Wenn eben mit so einem Jet ein Looping geflogen wird, der hat eine irrsinnig hohe Eingangsgeschwindigkeit, und wenn der ein Looping fliegt, dann dauert der 3 Minuten, bis der da rum ist. Ne? Und bei uns ist das eine 90 Grad von der Horizontalen in die Senkrechte, das ist sind 2 Sekunden vielleicht, ne, wenn überhaupt. Ne? Also diese ganz hohen Belastungen sind nur sehr kurzzeitig, deshalb können sie auch ausgehalten werden. Ne?
Also habe ich mit meiner Piper gar keine Chance mitzumachen.
Nee, die Piper ist auch gar nicht zugelassen dafür.
Ne? Ich stehe immer so Aufkleber im Cockpit.
Bei der Piper da. Genau, jetzt nicht ziehen. Nicht über 5G.
Ja. Ja, bei der Piper, da macht man auch gerade jetzt im Frühling, wenn die Blüten anfangen, da fliegt man schön langsam, macht die Scheibe auf, lässt die Luft da rein, hängt einen Arm raus und freut sich, dass man
genau, wie bei der DC-3, ne?
Genau so.
Ja, super. Mhm. Fliegerei ist grenzenlos. Das gilt beim Kunstflug nur bedingt, denn das Ganze spielt sich ja, ich glaube, immer in so einer virtuellen Box ab. Ist das richtig? Also, oder meistens irgendwie, ne? Ja, aber genau. beim Wettbewerb dann auf jeden Fall, glaube ich.
Ja.
Kannst du uns dazu mal so ein bisschen was erzählen, was es genau mit dieser Box auf sich hat?
Ja, also die Box heißt, dass man eben ein Quadrat, also ein Kilometer auf einen Kilometer, auch in der Höhe, ein Kubikkilometer quasi, Raum, virtuellen Raum hat, in dem die Figuren zu absolvieren sind. Und das wird also im Training damit beobachtet, dass man eben schaut, okay, jetzt bist du ein bisschen zu weit weg, ne? Im Wettbewerb werden dafür Raumnoten vergeben, wenn man eben diesen Raum verlässt. Oder da gibt es zwei Varianten. Oder die andere Variante ist, dass an den Rändern wirklich Linienrichter sitzen, die so ein Peilgerät haben und nach oben schauen und immer gucken, wenn man eben über eine Linie drüber geflogen ist, dann Strafpunkte verteilt. Okay. Dass man eben in der Box von einem Kilometer auf einen Kilometer bleibt.
Das stelle ich mir jetzt so als so Streckenflieger und Sightseeingflieger, also das muss man auch erstmal hinkriegen. Ne? Also gibt's dann, wie macht ihr das? Habt ihr dann, ich sag mal, in der, dass ihr in Relation zur Topografie euch natürlich auch irgendwelche Marker setzt oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie verinnerlicht man diese Box?
Fürs Training macht man das genau so. Man verinnerlicht, wenn man, sagen wir mal, an irgendeiner Bahn trainiert, dann sieht man ja, wie lang die Bahn ist. Dann weiß man, okay, wie weit darf ich da links und rechts rausfliegen. Beim Wettbewerb liegen dann am Boden Tücher an den Ecken und in der Mitte ein Kreuz. Und da sieht man dann, da hat man seine Box wirklich visuell vor sich. Wenn man so senkrecht nach unten fliegt und sich das Feld da betrachtet, dann sieht die auch ziemlich klein aus, wenn du das erste Mal siehst. Da denkst du, hoppala, heute ist der Kilometer aber geschrumpft.
Das sind ja nicht gerade 60 Knoten, genau, mit denen man da jetzt arbeitet, ne?
Bitte?
Also du hast ja ordentlich Speed drauf, ne? Wie schnell bist du da, so 140, 150 Knoten?
Es kommt jeweils auf die Flugzeuge an, ne? In den unteren Klassen sind die Flugzeuge langsamer und in höheren Klassen haben die Flugzeuge auch 200 Knoten.
Wow.
Ja. Und ja, dann das ist dann auch, gerade mit diesen Hochleistungsfliegern heutzutage, ist es wirklich eine Herausforderung, das in dieser engen Box zu fliegen.
Ja
das glaube ich sofort. Also.
Eine der Herausforderungen, die man eben hat. Okay. Ja.
Seit wann gibt es denn überhaupt diese Wettkämpfe? Seit wann werden die denn so hochoffiziell ausgetragen? Weißt du das zufällig?
Oh, also da musste ich mich auch schlau machen eines Tages. Das wusste ich nämlich auch nicht genau. Also es gibt eigentlich Wettbewerbe seit 1921 und seit 1960 wurde dann eine Organisation gegründet und da wurde die erste World Aerobatic Championship in Bratislava ausgetragen nach CIVA-Regeln. Da wurde das dann formal auf diese auf den Verband, also so einen Verband gegründet, der dann der Ausrichter war. Ja, also Wettbewerbskunstflug so grob seit 1960.
Okay. Ist da schon jemals was passiert auf so einem Wettbewerb, dass jemand?
Beim Wettbewerb nicht, nein.
So grob 1960 hatte ich auch irgendwo gelesen und dann hat sich ja irgendwann mal jemand so ein Flussdiagramm ausgedacht, um quasi das Programm zu schreiben. Fand ich total interessant, dass das irgendwie ein spanischer Graf, glaube ich, war, Aresti. Und man sieht das ja dann auch manchmal, wer von uns schon mal auf einem Flugtag war und kurz bevor dann im Grunde die Aerobatic Show kommt, steht dann der Kunstflugpilot irgendwo abseits ein bisschen und rudert wild mit den Armen rum und ist so in seiner eigenen Welt und fliegt das quasi vor dem geistigen Auge schon mal vor. Kannst du uns da mal so zwei, drei Sachen zu sagen? Also einmal zu diesem System vielleicht ein bisschen, soweit man das jetzt, ich sag mal, akustisch erklären kann hier. Und zum anderen, wie so deine persönliche, also wie du zu deinem Programm kommst und wie du dich darauf vorbereitest?
Ja, also das geht nach dem Aresti-System, das eben dann irgendwann mal eingeführt wurde von diesem Herrn Graf José Luis de Aresti. Wobei natürlich vorher, auch vor dieser Systematik, gab es auch schon Visualisierungen. Also das war jetzt nicht ganz seine Erfindung, aber in der Komplexität hat er es dann so und zusammengestellt.
Das ist auch eine Standardisierung geworden quasi.
Und da geht es dann eigentlich... Genau, ja, so ein Standard heutzutage, genau. Einfach, dass alle vom Gleichen reden und auch den Wettbewerb eben austragen können, wenn eben für irgendeine Kür ein Programm eingereicht wird, müssen ja auch die Schiedsrichter wissen, was der da nur fliegt. Ne? Also brauchst du ein normiertes System, dass alle vom Gleichen reden. Das ist quasi wie eine Sprache, um es mal so auszudrücken. Ja. Und da ist es eben im Prinzip so, dass in dem ganzen System es eine Grundfigur gibt, die eine gewisse Punktzahl hat, der Schwierigkeit entspricht. Und du dann auf entsprechenden Linien, die markiert sind, wo das möglich ist, Rollen platzieren kannst, die ebenfalls wieder mit Punkten einen Schwierigkeitsgrad darstellen. Und das in Addition gibt dann für die eine Figur die Schwierigkeitszahl, K-Faktor nennt man das, die quasi dieser Figur entspricht. Und somit sind dann auch Figuren untereinander vergleichbar, beziehungsweise auch Programme vergleichbar, dass halt die Gesamtschwierigkeit eben einen gewissen Wert nicht überschreiten darf oder einen
Mindestwert haben muss. Wo wir wieder bei diesen Klassen sind dann.
Genau.
Aber die Punktzahl, ne? Ja, genau, entscheidet dann mit über die Klasse dann wahrscheinlich, ne? Also höhere Punktzahl, je höher die Klasse, je höher die Punktzahl dann wahrscheinlich. Genau.
Ganz genau. Ja, genau. Ja, und damit die höhere Schwierigkeit. Ne? Und für den Wettbewerb, um da noch kurz den Kreis zu schließen, ist es dann eben so, dass der Schiedsrichter für die einzelne vorgegebene Figur, die laut der Markierung eben an irgendeiner Stelle anfängt und an einer anderen Stelle aufhört, für diese Figur vergibt er eine Punktzahl von 1 bis 10. Nach 10 ist das Beste und 0 ist das Schlechteste. Und diese Zahl wird dann mit der Schwierigkeitszahl der Figur multipliziert. Und das wird für alle 9, 10 oder 12 Figuren gemacht. Und damit ergibt sich dann die Punktzahl, die der Pilot bei seinem Flug erreicht hat. Und somit kann man wieder die Piloten untereinander vergleichen. Dann hat quasi jeder die gleiche maximale Schwierigkeit. In jeder einzelnen Figur eine unterschiedliche Schwierigkeit. Aber die Gesamtzahl muss die gleiche sein. Sagen wir mal bei Unlimited, 450K. Und für jede einzelne Figur kriegt er seine Benotung und damit ergibt sich seine Gesamtpunktzahl, die er dann eben mit einem anderen Piloten vergleichen kann. Das war der eine Punkt für diese Figuren. Und der andere Punkt, den du genannt hast, wenn eben einer vor dem Flug dasteht und, wie du eben gesagt hast, mit den Armen wild herumfuchtelt, der hat eben auch genau so ein Programm sich aufgemalt. Und geht es dann vor seinem geistigen Auge durch, das ist quasi, der fliegt den Flug vorher, bevor er aktuell fliegt, fliegt er in mental durch. Und auch bei einem Wettbewerb mehrfach, das macht man sehr viel, sehr häufig. Aber auch gerade vor jedem Flug geht man das noch einmal mental durch, wann kommt was, wo muss ich in der Box bei welcher Figur wo sein und was kommt als nächstes. Und fliegt es quasi vor seinem geistigen Auge durch, um danach dann den Flug durchzuführen.
Und wenn du das am Boden so abfliegst, sprichst du dann auch zum Beispiel laut, jetzt linkes Seitenruder, rechts Querruder oder jetzt drücken? Oder ist das einfach schon drin?
Nee, kommt drauf an. Also das macht der eine so, okay, oder andere so. Ne? Also Leute merken sich das unterschiedlich, ob gerade so eine Rollenkombination, wenn da so eine Dreiviertelrolle links und ein Viertelrolle rechts, dann man visualisiert sich das für sich selbst auch mit den Armen, mit den Händen. Oder auch mit Ausruf. Das ist individuell. Okay. Das kommt drauf an. Das macht der eine so oder andere so. Ja.
Hat sich eigentlich aus deiner Sicht irgendwie der Kunstflug in den letzten Jahren verändert, Uli?
Ja, die Maschinen sind deutlich leistungsfähiger geworden. Und damit wurden auch die Programme anspruchsvoller. Also es musste dann in die Anzahl der Kombinationen, die zu fliegen waren, wurde dichter.
Ja. Okay.
Und also ein ganz großer Vorteil ist, dass die Maschinen sicher geworden sind. Ne? Also gerade durch diese Kohlefaserbauweise von den Holmen, das hat einen riesigen Vorteil in der Haltbarkeit der Flugzeuge gegeben und die Sicherheit hat sich dadurch dramatisch erhöht.
Ja. Diese, also toll. Das Programm, die einzelnen Figuren, Manöver, wie auch immer, kannst du uns da vielleicht noch mal so ein bisschen was zu sagen? Wir haben das eben ganz kurz ein bisschen angeschnitten. Rollen, gerissene Rollen, all solche Sachen. Gib uns doch mal so einen kleinen Einblick in so eine, ja, ich sag mal, in so ein Standardprogramm und was da, was sind so deine Lieblingsfiguren und wie zeichnen sie sich aus?
Also ich will vielleicht auf die Rolle eingehen. Das ist ganz interessant,
weil das
wird auch häufig genannt, die gesteuerte Rolle und die gerissene Rolle oder die gestoßene Rolle.
Ach so, okay.
Ja, genau. Ist aber keine Wettbewerbsfigur. Ja. Also eine Fassrolle fliegt man dann eben, gerade wenn man ein Flugzeug hat, welches keine Rückenflugschmierung hat. Ja. Da musst du ja gucken, dass du immer leichte positive Gs hast. Und damit fliegt man, also wenn man so nach vorne schaut, dreht sich der Flieger nicht exakt um die Längsachse, sondern man stellt sich, wenn man nach vorne schaut, quasi wie ein Fass vor, welches man von innen abfliegt. Ne? Also man fliegt da quasi in die Richtung nach vorne geschaut, eine Rolle und ein Looping gleichzeitig. Ne? Also so ist eigentlich die Figur. Genau. Ist auch wunderschön zu fliegen und eine Fassrolle sauber zu fliegen, das ist eine Herausforderung. Das ist wirklich, macht Spaß. Ich fliege so eine kleine Citabria noch und mit der kann ich das, darf ich nur eine Fassrolle fliegen und das macht Wunder, das macht Spaß, das ist toll. Ja. Und bei der gesteuerten Rolle, da versuche ich eben exakt den Flieger in der Längsachse zu halten und eben kein kleines Fass zu fliegen, ne? Auch nicht ein ganz kleines, sondern exakt auf dem, wie auf dem Strich rumzugehen. Das wäre die gesteuerte Rolle. Und wenn man jetzt eine gerissene Rolle fliegt, dann, das klingt vom Wort her so ein bisschen martialisch, aber es ist deshalb so, man erhöht schlagartig den Anstellwinkel, indem man kräftig am Knüppel zieht und tritt dabei gleichzeitig in Seitenruder. Und wenn ich links rum reisen will, würde man das ausdrücken, muss ich ins linke Seitenruder treten. Und damit passiert Folgendes, der Anstellwinkel erhöht sich sehr stark, das Flugzeug schiebt, weil ich in das linke Seitenruder trete, und dann reißt die Strömung an der linken Fläche ab. Dann macht nur noch die rechte Fläche Auftrieb und die linke Fläche macht überhaupt keinen Auftrieb mehr. Und damit rollt das Flugzeug linksrum. Rechtsrum geht es genauso mit dem rechten Seitenruder. Und im Gegensatz dazu kann man eben eine gestoßene Rolle fliegen. Da zieht man nicht am Knüppel, sondern man drückt. Man baut quasi einen negativen Anstellwinkel auf und tritt dann in ein Seitenruder und dann geht der Flieger in die andere Richtung. Mhm. Und man nennt es gestoßene Rolle, weil man quasi den Knüppel nach vorne stößt. Ja, also deshalb. Man wird wettbewerbsmäßig nennt man das Positiv-Flick und Negativ-Flick. Also Flick ist der Ausdruck für die abgerissene Situation an der Fläche und dann positiv quasi gezogen und Negativ-Flick gedrückt. Ja.
Was ich immer spektakulär finde, vom Boden aus, wenn die Rollen in kleine Stücke zerlegt werden und so einrasten.
Ja.
Ja. Weißt du, ich kann das nur so beschreiben jetzt. Also, ne, du machst immer so, also du zerlegst quasi die 360 Grad in jeweils 90 Grad, ne? Und oder
genau.
So, das ist immer.
Das ist eine gesteuerte Rolle in Zeiten. Ja, so nennt sich das.
Okay.
Also wenn man eine gesteuerte Rolle eine fliegen würde, rollt man eben ganz durch. Und in eine Rolle in vier Zeiten muss man eben viermal anhalten. Ja? Und da wird relativ viel Training drauf verwandt für einen Wettbewerbspiloten, weil da geht es dann darum, das wirklich dynamisch zu fliegen. Ja?
Also, ja, das muss halt sehr akkurat sein. Ne? Also,
genau, es muss erstens mal die ersten 90 Grad müssen exakt bei 90 Grad sein. Ja? Und dann kommt es darauf an, dass es eben nicht so luschig ausschaut, ne? Sondern es soll genau den Effekt haben, den du eben gesagt hast, es soll einrasten. Ne? Es soll so sein, dass die Leute unten fragen, sag mal, fliegt jetzt ein Autopilot? Nein, war kein Autopilot, sondern der Pilot tut wirklich in dem Fall, gerade bei diesen Hochleistungsmaschinen, volles Querruder geben, dass er maximal schnell loslegt mit der Rolle, aber dann auch maximal schnell anhält. Also mit vollem Querruder zurück, möglichst schnell quasi dieses Abbremsen, das Ausleiten der Rollbewegung auf den letzten Moment macht und dann eben exakt da zum Stehen kommt. Und dann kommt eben der Effekt, den du genannt hast, dass es ausschaut, als würde der wie einrasten. So klack, klack, klack.
Genau.
Ein Training, da kannst du 5 Jahre lang trainieren, bis es so richtig klack macht. Aber dann freust du dich, wenn du es dann hingekriegt hast. Wenn dann unten einer sagt, oh, das hat klack gemacht, dann ist der Kunstpilot.
dann ist alles richtig, ja, okay. Genau. Ja, aber das ist, guck mal, das ist so interessant, ne? Weil das ist wirklich so, dass genau das denkt man als Zuschauer. Das ist ja der Wahnsinn, weil das geht ja erstmal blitzschnell und dann wirklich auf den Punkt, also der es gut kann. Das ist schon beeindruckend. Und da fragt man sich als Pilot, der jetzt das noch nicht kann und auch noch nie probiert hat, wie man das überhaupt hinkriegt. Ja, also das ist schon schon spannend.
Ja. Das gibt's dann als Viertelrolle, als halbe Rolle, also das Einrasten jeweils. Ne? In einer ganzen Rolle musst du einmal anhalten oder alle Viertel anhalten oder alle Achtel anhalten. Die Unterschiede gibt's dann noch.
Ja. Genau, ja.
Olli, was hast du denn so auf deiner Agenda, auf der persönlichen, was steht denn da bei dir noch jetzt drauf? Also wir haben jetzt gehört, du bist Fluglehrer für Kunstflug. Bildest du aktuell Kunstflugschüler aus?
Nee, also aktuell nicht. Ich habe jetzt gerade meinen Flight Instructor Aerobatic wieder erneuert. Und wie gesagt, ich bin von der obersten Klasse eine Klasse runtergegangen, in die Advanced-Klasse. Und in dieser Advanced-Klasse fühle ich mich im Moment auch wohl und würde da ganz gerne noch ein paar Jahre Wettbewerb fliegen. Das macht Spaß. Ja.
An welchem Platz bist du zu Hause?
In Walldürn im Odenwald.
Ah, okay.
Oh, wie schön. Ja. Da war ich mal bei der Bundeswehr.
Ja, da war früher mal eine Bundeswehrkaserne.
Früher mal? Gibt's nicht mehr?
Ja, genau. Da hatte ich Vereidigung damals. Ui, lange okay. Ist ja. Ja, also 1900, ne?
So sag mal, wie ist denn eigentlich so das ganze Thema Nachwuchs? Passiert da genug aus deiner Sicht? Oder könnte es mehr sein? Beziehungsweise wie erlebst du das, wie Piloten mit dem Thema Kunstflug umgehen, sich dem nähern, dabei bleiben oder wieder weggehen? Was ist so dein Eindruck da im Moment?
Ja, also mein Eindruck im Großen und Ganzen ist, dass immer wieder Leute kommen und da Spaß dran finden, in diesem Individualsport sich zu betätigen. Es kommen immer wieder mal neue Leute, es gehen auch mal wieder welche oder machen einige halt eine Zeit lang mit und hören dann wieder auf und haben dann eben reingeschnuppert und lassen es dann oder bleiben dabei. Ist natürlich jetzt heutzutage in den jetzigen Zeiten ein bisschen schwierig zu sagen, wie die Entwicklung in den letzten 2 Jahren war. Da könnte es natürlich mehr sein. Ne? Aber das ist natürlich bedingt ein bisschen durch die Beschränkungen so allgemein, die man hat. Aber das ist eher so eine Corona-Krisenfrage. Ne? Generell denke ich mal, wir hatten schon Zeiten, wo, sagen wir mal, bei einer deutschen Meisterschaft dann doch an die 60 Leute waren. Und in den letzten Jahren waren es dann 30. Ne? Also dann wäre natürlich umso mehr, umso besser. Wobei, dann muss man natürlich auch organisatorisch das erstmal hinkriegen, ne? Dass man für alle Leute genügend Flüge da durchführt.
Okay, aber du würdest schon sagen, da ist Bewegung drin, das ist jetzt nicht auf einem Level, wo es schwierig ist, Leute überhaupt für die ganze Materie zu begeistern. Da ist halt ein Kommen und Gehen, was du sagtest.
Ja, es ist so ein genau, so ein Kommen und Gehen. Also die dann neu reinkommen, sind auch mit Begeisterung dann eine Zeit lang dabei und aber auf mengenmäßig auf niedrigem Niveau. Nee,
ich habe das jetzt gar nicht so ganz vor Augen. Ich kenne natürlich auch, also auch bei uns in Bielefeld am Platz stehen einige kunstflugtaugliche Maschinen. Aber wenn ich jetzt sage, ich will das mal machen, gut, da werde ich sicherlich irgendwo jemanden finden, der mir das beibringen kann und der auch vielleicht über ein Flugzeug verfügt, mit dem man das dann machen kann. Kann ich denn auch vernünftig auch nachher Kunstflugzeuge auch chartern oder ist dann am Ende zwangsläufig auch dann irgendwo, wenn ich das machen will, dann ein eigenes Kunstflugzeug dann sowieso irgendwann ein Muss?
Wenn du es wirklich ernsthaft betreiben willst, musst du ein eigenes Flugzeug haben. Ne? Es gibt auch Leute, die chartern immer, gibt es auch. Aber ich denke mal, einer, der sehr langfristig da dabei bleibt, würde eher ein Flugzeug sich kaufen. Um dann da die Kosten zu drücken, ist interessant, in eine Haltergemeinschaft zu gehen, mit 2, 3 Leuten das zu machen, weil du hast gerade den Effekt bei der Kunstfliegerei, dass man sich da nicht gegenseitig stört beim Fliegen, sondern eher sich gegenseitig ergänzt. Wenn du so ein Reiseflugzeug hast und dann ist Wochenende, wie morgen, 1. Mai, schönes Wetter, da wollen alle 2
Wochen Skandinavien
an die Nordsee fliegen und der Streit geht los. Ja, genau. Beim Kunstflugzeug ist es anders.
Da, wenn du
natürlich nur einen Flug von 10 Minuten, Trainingsflug machst und davon machst du vielleicht maximal 3. Ja,
stimmt.
Das kannst du locker mit 2, 3 Leuten organisieren und bist sogar froh, dass du immer einen unten stehen hast, der dich kommentieren kann von deinen Mithaltern. Also genau da kommt sogar eher so ein bisschen so eine Mannschaftssportart in die ganze Sache rein oder Mannschaftsverhalten durch die Haltergemeinschaft. Und man stört sich eben nicht. Ne? Und man, wie gesagt, man drückt den Preis auf ein Drittel. Und das ist dann bei vielen Fliegen
günstiger. Ja, also stimmt, also habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber das ist ja genauso, wie du sagst. Das ist was in einer normalen Reisemaschinenhaltergemeinschaft eigentlich genau immer so eher das Problem ist oder zumindest ein Problem werden kann oder ein natürliches Problem ist am Ende. Das habt ihr da ja gar nicht, das stimmt. Ne? Und man ergänzt sich gut. Ja. Und wenn man dann noch überlegt, dass, ich sag mal hier so eine Jack, was ist das, Jack 52, glaube ich, ne? Die sind ja auch gar nicht so teuer. Also klar, je nach Zustand, aber da kann man ja schon, wenn man dann sagt, du machst das zu dritt, dann ist das ja gar nicht so ein Riesending, ne?
Ja, genau. Also es ist in greifbaren Regionen durch so eine Haltergemeinschaft und es gibt natürlich aber auch nach oben hin sehr teure Maschinen. Ne? Aber auch selbst da ist es dann wieder in der Haltergemeinschaft, wird es auch wieder günstiger natürlich, deutlich günstiger.
Da kannst du, glaube ich, schon eine halbe Million hinlegen, ne? So neu, wenn du da gut dabei bist.
Ja, aber deswegen, das ist halt das, was ich gerade sagte. Ich habe ja als Beispiel jetzt gerade Jagd 52 gesagt. Ja. Ich habe eben schon Cessna 152 Aerobat genannt. Das sind ja alles so Sachen, wo man mal so auch mal sich rantasten kann. Ne? Also ich stelle mir das so vor, ich mache erstmal die Ausbildung und dann stelle ich fest, okay, ich will selber auch ein bisschen wirklich weitermachen. Will es vielleicht nicht nur, um eben diesen Blick über den Tellerrand zu bekommen, sondern schon auch ein bisschen mehr. Aber wie weit das dann geht, weiß ich jetzt vielleicht noch nicht. Da kann man schon mit relativ wenig auch dann dabei bleiben. Ne? Also das ist schon ganz interessant an der Stelle.
Ja. Bildest du denn auf deiner Maschine aktuell aus, Uli?
Ist eine einsitzige Maschine. Nein, kann ich nicht.
Okay. Also man müsste sich dann ein Schulflugzeug bei dir in Waldürn dann chartern.
2-sitzige brauche ich mal da, ja genau.
Ja, und dann könnte man bei dir dann oder mit dir zusammen dann die Ausbildung dann machen.
Ja, in Waldürn gibt es jetzt keine 2-sitzige zu chartern. Da gibt es eine Citapria, aber dadurch, dass sie keine Rückenflugschmierung hat, reicht es nicht für einen Kunstflugschein.
Ah, okay. Ja. Okay. Was wäre jetzt aus deiner Sicht so ganz spontan, wenn ich jetzt einen Schein machen möchte, wo sollte ich mich hinwenden? Fällt dir da jetzt gerade spontan eine Adresse ein?
Ach, da gibt es einige. Ich will jetzt ja keinen ad hoc aus meiner Erinnerung heraus sagen.
Kein vergessen.
Ich nenne jetzt den einen und den anderen nicht. Da gibt es einige in Deutschland. Muss man einfach mal googeln mit Motorkunstflugschulen und da kommen ganz viele. Also, oder doch einige, sagen wir mal so. So viele sind es auch nicht, aber einige.
Okay. Schön.
Wie schätzen du das ein? So, ich sag mal, haben jetzt schon mit einigen Interviewpartnern gesprochen. Auch so ein bisschen über, klar, Corona. Du hast es auch eben so zwischen den Zeilen einmal angedeutet. Wie ist denn deine Erwartungshaltung noch für 2021, was so ein bisschen das Thema Events, Displays und so angeht?
Na, ich hoffe schon, dass wenn doch ein großer prozentualer Anteil an einer Impfung in der Bevölkerung vorhanden ist, dass auch wieder Großveranstaltungen stattfinden können für alle Leute, die da fiebern ja alle danach. Wobei bei uns Kunstfliegern ist ja nicht so, dass da wir riesige Zuschauermengen haben. Wir sitzen da meistens alleine irgendwo an irgendeinem Platz und da haben wir eigentlich eher keine bis ganz wenig Zuschauer. Also für uns ist es eher die Problematik, dass die Teilnehmer eben aus ganz Deutschland an einem Punkt zusammenkommen und sagen wir mal, wenn die alle geimpft wären, könnten die jetzt nicht untereinander so ein Spreader-Event erzeugen. Aber natürlich, solange sie nicht geimpft sind, schon. Ne? Da kommen sagen wir mal 30 Leute an einer Stelle von ganz Deutschland zusammen und gehen danach wieder zurück. Ne? Das wäre natürlich wieder schon die Gefahr in sich bergen, dass man da und dass man sich gegenseitig ansteckt. Und das wäre natürlich mit einer Impfung dann ausgeschlossen und damit wieder möglich, hoffentlich.
Ja, ja, wir hoffen ja alle, dass dieses Jahr da noch ein bisschen was geht und dass so wir uns irgendwann mal wieder auf ein Stückchen Normalität zubewegen. Ist schon alles ein bisschen deprimierend. Auch jetzt die Absage der Aero dann doch am Ende. Klar, es wurde mit jedem Tag unwahrscheinlicher, aber das ist schon echt so langsam echt so ein bisschen deprimierend alles.
Ja,
eine Frage hätte ich noch, so zwar in Bezug auf, wie ist das an den Plätzen, wo wirklich viel Kunstflug auch trainiert wird und wo eine Ausbildung gemacht wird oder auch generell, wie ist es um die Lobby bestellt? Ne, also ich sage mal, wir haben auch schon in anderen Folgen immer mal gesprochen, wie sieht es um die Lobby der Fliegerei aus, der Privatfliegerei? Wir haben so ein bisschen Zeitgeist-Thematiken, Stichwort Grün, alles, was irgendwie einen Motor hat, wird inzwischen schnell mal auch komisch angeguckt und in Frage gestellt. Wie erlebt ihr das Thema Kunstflug unter diesen Aspekten?
Ja, also bisher noch nicht so stark. Aber natürlich wird langfristig die Perspektive sein müssen, dass an dem Kraftstoff eben derart gearbeitet wird, dass man da eben von den fossilen Kraftstoffen da mindestens im Anteil runterkommt oder dass es weniger wird, ne, mit den derzeitigen Motoren. Ganz ohne fossilen Brennstoff gab's auch schon Versuche. Es wurde eine extra schon gebaut mit einem Elektromotor mit Batterien drin. Würde sogar für den Motorkunstflug noch eher eine Lösung sein als für Reiseflugzeuge, weil die
Flugdauer kurzfristig dann halt, viel Power.
Kurzfristig viel Power. Man fliegt sagen wir mal 10 Minuten, 15 Minuten Trainingsflug und hat Leistung in den Batterien für 20 Minuten, 25 Minuten. Das würde reichen. Ein Reiseflieger, der an die Nordsee fliegt, der hat ja größere Schwierigkeiten, das mit Elektro hinzukriegen. Ja. Also da würde der Weg für die Kunstfliegerei schon hingehen können. Wobei ich denke, da muss ein anderer Motor rein, das ist eine Zulassungsfrage. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass das ein interessanterer Weg wäre, wenn die Kraftstoffe dann eben einen höheren Bioanteil bekommen oder eben irgendwann ganz auf biologischer Basis entstehen. Stichwort Wasserstoffverflüssigung oder Erdgasumwandlung mit Wasserstoff, ein Anteil, wie auch immer. Ne? Eher in so eine Richtung. Ne?
Okay. Das ist ein interessanter Aspekt. Ich glaube, Walter Extra hat auch mal einen Versuch gemacht für Siemens.
Ja.
Der ist mal mit einer Elektro extra geflogen.
Genau.
Aber Siemens hat das Projekt im Nachhinein an Rolls-Royce verkauft und die haben es sogar eingestampft. Also die haben es tatsächlich ins Regal gelegt.
Ja, bisher ist halt die Batterietechnologie noch nicht in dem Maße interessant, dass da wirklich im Vergleich zur Ladezeit genügend Power vorhanden ist. Ne? Also wenn du natürlich dann große Batteriepacks brauchst und die muss natürlich irgendwie wieder, solange die Schnellladung nicht interessant genug funktioniert, auch an einem Flugplatz, wo dann eben so eine Steckdose ist, die diese Starkstromanschlüsse eben vorhanden ist. Ja. Solange das noch nicht funktioniert, denke ich mal, ist es im Moment eher noch im Versuchsstadium. Aber Versuche heißt ja damit Erfahrung sammeln und gucken, wie kann man das besser machen. Ich nehme an, wenn das Thema Batterie eine neue Wendung bekommt mit irgendeiner Innovation, dann kriegt die ganze Sache einen neuen Schwung. Ohne so eine Innovation in der Batterietechnik glaube ich da aber eigentlich nicht dran. Ich persönlich. Aber,
ja. Ja. Aber auch da, du hast es eben ja gesagt, auch da die Besonderheit wieder beim Kunstflug, dass ich viel Power in kurzer Zeit brauche. Das ist natürlich auch schon mal wieder ein ganz anderer Aspekt als beim Reiseflug. Ne? Und ich kenne auch einige andere Projekte. Ich glaube, irgendwo in Kanada fliegt eine Cessna Caravan, glaube ich, die sie auch elektrisiert haben rum. So eine Commuter, die halt auch Kurzstrecke macht. Also da überall gibt es schon so erste Versuche und das werden wahrscheinlich auch so die ersten Anfänge sein, die man dann irgendwo sehen wird. Denn ich bin ja nach wie vor auch noch so gespannt darauf, wie man das Thema Weight and Balance lösen will auf Dauer dann mit Batterien, weil ich sag mal, heute kann ich ja mit Fuel entscheiden, wie viel Fuel nehme ich mit, um den Rest Payload anders nutzen zu können. Eine Batterie ist eine Batterie. Ne? Und also da werden noch viele Fragen, glaube ich, kommen, die durchaus interessant sein werden.
Ja, du müsstest dann halt so Packs haben, die sagen, okay, ich will heute eine Stunde fliegen, dann nehme ich zwei Packs mit, oder ich will drei Stunden fliegen, dann nehme ich ein paar mehr mit. Ja. Und die kann ich so raus und rein klicken im Flugzeug. Ne? Und dann wäre ich auch mit dem Weight-and-Balance-Thema wieder dabei, dass das so funktionieren würde. Aber die Batterien bräuchten halt viel, viel mehr Speicherkapazität als die heutigen. Ne?
Ja.
Mhm. Und der Batterieblock muss natürlich auch irgendwie leichter sein als der Motor. So, sonst macht es ja keinen Sinn. Ne?
Also bisher ist immer noch auch das Gewicht ein Problem von den Batterien. Mhm. Ja, genau.
Ja. Mhm. Weisheit, guter Ratschlag für die Hörer, die du uns in Bezug auf Fliegen, Kunstflug mitgeben kannst, Uli?
Ich würde sagen, ruhig mal reinschnuppern in das Thema. Es muss nicht unbedingt gleich ein Kunstflugschein sein. Man kann auch so mal einen Kunstflug irgendwo bei einem erfahrenen Fluglehrer buchen und mitmachen, um sich das mal anzugucken und einfach mal diesen Bereich sich zeigen lassen. Das wäre eine Sache, die ich durchaus jedem ans Herz legen würde. Gerade mit diesen Upset-Trainings wird es ja heutzutage auch in Form und Struktur gegossen in der Ausbildung für Berufspiloten, aber auch für einen Privatpilot. Da kann sich ja da mal reinschnuppernderweise dem Thema sich nähern. Und derjenige, der dann sagt, ja, mich interessiert es, ich mache einen Kunstflugschein, dem würde ich sagen, immer schön hochgehen mit genügend großer Höhe, sich in Ruhe an alle Figuren gewöhnen und herantasten, ohne sich selbst Stress zu machen, dass das jetzt alles gleich am Anfang klappen muss. Und wenn man da genügend Höhe hat, dann kann man immer sagen, okay, dann war die Figur halt nix, aber dann fange ich eben ab und alles gut. Und wenn man das zu niedrig macht und dann einmal die Bäume zu nah waren und man sagt, oh je, jetzt habe ich mal einen Schreck fürs Leben gekriegt, dann ist blöd. Also immer schön hoch und dann hat man seine Freude.
Okay. Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Uli, für das Gespräch. Bevor wir jetzt aber die Kunstflugbox mit dir verlassen, hat der Christian noch einen kurzen Ausblick auf unsere Shownotes.
Ja, ganz genau. Wie immer am Ende der Hinweis auf eben diese, das heißt alle Informationen zur Sendung, auch Links zu Webseiten, die irgendwie zum Thema stehen, da werden wir auch diesmal so ein paar auch veröffentlichen, um einfach mal so eine zentrale Anlaufstelle für diejenigen zu haben, die sagen, Mensch, da möchte ich jetzt einfach mal einen Einstieg haben und mich mal so ein bisschen in das Thema weiter einlesen. Das definitiv auf unserer Webseite, privatpilotenlaunch.fm, dann die Folge und dann gibt's halt da auch die Shownotes zu. Die Sendung wird veröffentlicht jeden Mittwoch, beziehungsweise jeden zweiten Mittwoch veröffentlichen wir ja. Und wenn ihr das am Veröffentlichungstag hört, seid ihr auch herzlich eingeladen, abends ab 21 Uhr bei uns noch an die virtuelle Fliegertheke im Clubhaus zu kommen, wo wir dann einfach mit einer inzwischen immer größer werdenden Runde einen netten Schnack halten und so ein bisschen über Gott und die Welt. Manchmal geben wir auch ein Thema vor. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. In den Shownotes findet ihr auch die Links zur Telegram-Gruppe und auch zur Facebook-Seite, wo wir ebenfalls noch begleitendes Material bereitstellen, was insbesondere auch vielleicht nochmal interessant wird, wenn wir dann demnächst auch mal auf den ersten Events, sofern sie denn stattfinden, sein werden. Haben wir auch schon angesprochen, das erste wird dann wahrscheinlich das Cessna-Treffen in Jena sein, wo wir dann im Grunde auch neben dem klassischen Audio-Content auch vielleicht mal den ein oder anderen Videoschnipsel dann haben werden und so ein bisschen das Thema Community halt vorantreiben werden.
Genau, der ist der 12. Mai, Veröffentlichungstag unserer Folge. Wenn ihr über die Kunstfluglizenz mehr erfahren wollt, wenn ihr noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen wollt, würden wir uns sehr freuen, wenn wir euch heute Abend um 21 Uhr in der App Clubhouse bei uns in der Privatpiloten-Lounge begrüßen dürfen. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Always many happy landings, wie wir immer so schön sagen. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Ja, tschüss. Vielen Dank für die Einladung.